Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messerschneide, dem Podcast, der zweiwöchentlich in euren Podcast-Wiedergabe-App reinkracht und euch hoffentlich ein wenig Freude bereitet. Mein Name ist Felix Riemenschneider und mir gegenüber sitzt an einem sehr großen Holztisch heute meine liebe Schwester.
Hallo, mein Name ist Julia Riemenschneider.
Wie immer. Also, bei uns ist alles beim alten, Julia, oder? Was gibt's Neues?
Ja, ich würde jetzt gerne irgendeine coole Neuigkeit raushauen, aber ja. Privat ist mir jetzt nicht so viel Neues widerfahren. Was soll ich sagen?
Ja, wir nehmen heute mal an einem Samstagabend auf. Ich glaube, es ist auch eine Premiere. Ich glaube, wir haben noch nie samstagsabends aufgenommen.
Das stimmt.
Weil wir versuchen es natürlich immer unter der Woche zu regeln, damit wir auch unsere Freizeit haben. Aber für euch ist uns natürlich auch die Zeit samstagsabends nicht zu schade. Das heißt, wir performen hier heute mal an einem Samstagabend, wo ihr hoffentlich auf der Couch liegt und vielleicht einen schönen Film guckt.
Oder einfach mal richtig wild seid und unterwegs.
Genau, und ein bis zwei Bier trinkt oder zwei kleine Sprudelwasser oder noch eine Cola gerade getrunken habt oder vielleicht ein Espresso.
Eine Cola an einem Samstagabend um 8:30. Ja. Junge, Junge.
Naja.
Was eine Nacht.
So, liebe Julia, was ist uns denn so in unser Feedback-Kastal an der Wand, unseren Feedback-Briefkasten so reingeflattert?
Feedback gab es nochmal zu unserer Diga-Folge. Das hat mich sehr gefreut, weil es jetzt irgendwie mal gezeigt hat, dass unser Podcast auch etwas bewirken kann.
Sehr
und
gut.
Zwar konnten wir einen gemeinsamen Freund inspirieren, jetzt etwas häufiger zum Rezeptblock zu greifen und dann tatsächlich mal die ein oder andere Diga zu verschreiben. Hab schon gesagt, er soll uns auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten, wie das Ganze so ankommt. Und ja, aber es hat mich, wie gesagt, nachhaltig dann begeistert, dass, wie gesagt, die Folge das erreicht hat, was wir wollten.
Genau, wir haben auf ein Thema aufmerksam gemacht und damit auch einen gewissen Effekt erreicht. Also das ist wieder das Herz aufgegangen, wie der Hefekloß, so schön.
Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt hatte, man kann ja bei Spotify auch Bewertungen schreiben mittlerweile. Habe ich erzählt, dass wir da zwei bekommen haben?
Das kann sein, aber erzähl nochmal.
Genau, also wer es noch nicht weiß, man kann bei Spotify auch mit uns in Kontakt treten. Und das hat tatsächlich auch eine Hörerin von uns getan, nämlich unsere Mutter.
Sehr gut.
Liebe Grüße an der Stelle und vielen Dank für das nette Feedback. Das hat mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es da eine Benachrichtigung gibt.
Danke, Mama. So, Julia, dann kommen wir doch mal gab es noch anderes Feedback? Ich weiß nicht.
Nee,
das war's. Vielleicht nochmal vielen Dank an den lieben Richard auf jeden Fall für das nette Interview.
Ja, und das tolle Buch vor allem, das dann angekommen ist auch bei uns.
Ja.
Also wir haben unser Exemplar jetzt im Bücherregal stehen.
Das stimmt. Und da habe ich auch viel Feedback zu bekommen, prinzipiell von Leuten, die sich entweder die Folge angehört haben oder auch schon das Buch bestellt haben. Zum Beispiel, ich war ja am Wochenende auf einer Fortbildung und der Kollege, der mit mir gereist ist, ist ja auch ein Fan des Podcasts, der hat auch das Buch schon bestellt. Also,
echt?
Richard, wenn du das hier hörst, muss mindestens ein Buch verkauft worden sein, weil der hat es bestellt.
Yes.
Und der hat auch noch kein Kind, also der hat proaktiv gekauft.
Krass. Also auch toll, auch die Folge hat ihr Ziel erreicht.
Sehr gut.
Sehr gut, genau. Ansonsten gibt es in den aktuellen Gesundheitsnews auch ähnlich wenig Spektakuläres, muss man sagen. Was wir rausgraben konnten, war eine Meldung vom 26.02. von der B-Farm, die verlautet hat, dass es weiterhin tatsächlich Engpässe gibt noch von Medikamenten, vor allem bei den Antibiotika, Clarithromycin und Penicillin, gibt es weiterhin Lieferkettenengpässe, wobei die jetzt in den kommenden 2 Monaten gelöst werden soll. Auch ein beliebtes Inhalativum Salbutamol, was zum Beispiel bei Asthmatikern verwendet wird, ist anscheinend engpässlich. Und was jetzt aber tatsächlich wieder geklärt ist, es sind die Lieferungen von Zäpfchen wie Paracetamol oder Ibuprofen. Good to know. Ich bin nämlich gespannt, morgen fahre ich mal wieder Notarzt und mache hier die Straßen in Frankfurt unsicher und freue mich natürlich dann über das ein oder andere Zäpfchen, was ich dann zur Verfügung habe.
Und ich freue mich, weil ich ja nicht so gern Tabletten schlucke. Spaß. Naja.
Ja.
Okay, gut. Also dadurch, im Endeffekt ist ja die Folge auch eine Art News, ein einziger großer Newsblock, Julia. Und zwar, wie in jeder Folge, widmen wir uns heute wieder einem ganz besonderen Thema. Und zwar, was ich jetzt auch schon mal spoilern kann, ist, es gibt kein Interview heute.
Stimmt.
Ich weiß nicht, wir haben ja schon gemutmaßt, es wird sich auf die Länge der Folge auswirken und sie wird kürzer sein. Das könnt ihr jetzt aber nur, wir wissen das jetzt noch nicht an der Stelle. Ihr wisst es schon, wenn ihr das hört. Und zwar schauen wir uns mal ein bisschen die Arbeit des Bundesgesundheitsministeriums an. Und zwar gucken wir uns einmal Gesetze an, die jetzt schon verabschiedet wurden in den im letzten Jahr und auch jetzt Anfang des Jahres 2024. Und wir schauen uns auf der anderen Seite mal an, was noch so ansteht. Das heißt, natürlich ein paar Sachen werdet ihr kennen, wie die Krankenhausreform. Aber es gibt auch viele andere Gesetze, die noch in der Mache sind, beziehungsweise die vielleicht auch nur bis jetzt gebrainstormt wurden, wie man so schön sagt, die aber noch auf den Weg gebracht werden sollen. Und wir nehmen damit auch ein bisschen natürlich Bezug auf das, was wir so häufig schon versprochen haben, nämlich um mal ein bisschen euch auf dem Laufenden zu halten, ne? Weil dieser Newsblock am Anfang, der hat natürlich, soll jetzt natürlich auch nicht immer 20 Minuten lang sein. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen Sachen an, die so in der Mache sind, oder liebe Julia?
Genau, und wir hatten uns auch überlegt, gerade mit dem Hintergrund, dass ja immer wieder jetzt auch die Krankenhausreform präsent ist in den Nachrichten und da ja auch gewisse Abstimmungen jetzt im Raum schon stehen und wir auch weitere Folgen jetzt am Vorbereiten sind, die da immer wieder Bezug drauf nehmen, ist es sicherlich ganz gut, genau, sich das Ganze nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
Genau, das wird jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen, in Anführungszeichen, trockener, ein bisschen Frontalunterricht, sonst versuchen wir es ja immer interaktiv hier zu halten. Und das heißt, vielleicht ist es eher was, um heute mal auf der Couch zu hören oder auf dem Sessel und schon mal draußen die Frühlingssonne zu genießen.
Ein bisschen das Aufgehen der Krokusse und Maiglöckchen, genau, zu beobachten.
Maiglöckchen, ja, ist auch noch ein bisschen früh hier. Ne? Sind Maiglöckchen schon unterwegs?
Ich glaube schon.
Okay.
Ich habe schon weiße Blumen gesehen und Narzissen habe ich gesehen.
Okay.
Anyway, naja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Es sind 14 Gesetze an der Zahl.
Genau.
Eins länger, eins kürzer. Und genau, letztendlich geht es jetzt einmal los mit dem Krankenhaustransparenzgesetz. Auch da haben wir jetzt in den letzten Folgen häufiger Bezug drauf genommen, dass Karl Lauterbach ja ein großer Fan ist. Er das Krankenhaustransparenzgesetz verabschieden möchte, mit dem Hintergrund natürlich ein bisschen die Daseinsberechtigung der einzelnen Krankenhäuser zu überprüfen, natürlich den Patienten auch zu ermöglichen, die richtige Anlaufstelle für ihre Probleme zu finden. Und ja, letztendlich bezeichnet Karl Lauterbach das Ganze ja auch immer als den Meilenstein Richtung Krankenhausreform, auf den das Ganze dann fußen soll.
Ne? Genau.
Pros und Kontras gibt es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Wir hatten es letzte Woche schon mal aufgegriffen. Wie gesagt, für Patienten natürlich sicherlich ein gutes Informationstool, wenn es so ein Register gibt, um zu gucken, welches Krankenhaus man sich mit seinem Problem eben wenden kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es schon Konsequenzen haben, auch für die ärztliche Weiterbildung, für, wie gesagt, Krankenhäuser, um zu gucken, was für Anforderungen sie eben entsprechen. Und wie es genau genutzt wird, das bleibt dann letztendlich noch etwas spannend.
Genau, und es gab ja noch die eine Kritik von den Arbeitgeberverbänden, das ist ja auch so ein Aufbau von einem Register, was es ja im Endeffekt ist, braucht natürlich auch Ressourcen und das Gesetz stellt per se keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Muss man halt sehen, wie viel Arbeit das wirklich ist und wie man die Daten dann vielleicht schon rausziehen kann oder nicht. Es ist und bleibt auf jeden Fall ein Grundpfeiler von dem nächsten Gesetz. Man kann sagen, es ist ja im Endeffekt, es ist der erste Schritt auf dem Weg halt zur Krankenhausreform, was auch das zweite Gesetz ist, was wir jetzt nochmal kurz aufgreifen. Wer sich hier nochmal genauer informieren will, darf sich gerne nochmal die Folge Nummer 6 anhören. Krankenhausreform, da haben wir das ja auch schon mal erklärt, um was es da ungefähr geht, in welchen Pfeilern sich das aufbaut. Da wird jetzt abgestimmt am 22.03., weswegen wir jetzt heute auch unter anderem diese Folge machen und die nächste. Und da wird, was gibt's da Neues im weitesten Sinne, soll, oder was noch, vielleicht noch, wir noch nicht erwähnt haben, es soll halt für diesen Umbau der Krankenhauslandschaft ein sogenanntes Transformationsbudget geben von 50 Milliarden, was über 10 Jahre dann quasi die Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft sozusagen finanzieren soll, dass halt quasi Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auch Krankenhäuser wahrscheinlich zu renovieren, umzubauen, umzustrukturieren, zusammenzulegen, auch vielleicht abzuwickeln. Das kostet ja auch Geld, ist ja nicht umsonst ein Krankenhaus dann auch irgendwie zu schließen. Und was da nochmal an Warnungen kam, beziehungsweise Kritik auch wieder von Arbeitgeberverbänden, die halt auch gemeint haben, dass die Beiträge, die Krankenkassenbeiträge steigen könnten durch die Reform, weil das halt sehr teuer wird. Was klar ist, aber es lässt sich jetzt halt, wie gesagt, haben wir auch schon mal gesagt, nicht mehr vermeiden. Das heißt, da muss es irgendwie weitergehen und wir sagen jetzt ja auch mittlerweile, dass wir das unterstützen, weil es keine Alternative jetzt mehr dazu gibt. Ein anderes Gesetz, was wir auch schon angesprochen hatten, ist das Cannabis-Gesetz. Nur mal der Vollständigkeit halber, Folge 12 war das, Legalisierung von Cannabis, wer da nochmal reinhören will, ist verabschiedet und muss jetzt noch vom Bundesrat, es ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz, aber muss vom Bundesrat trotzdem noch in Anführungszeichen durchgewunken werden. Und da zeichnet sich ab, dass es nochmal zu einer Verzögerung kommen kann. Es sollte ja zum 1.4. jetzt quasi eine Teillegalisierung von Cannabis erfolgen, wo an Privatpersonen über 18, die sich drei Pflanzen anbauen dürfen oder über so eine Mitgliedschaft in so einem Cannabis-Club halt auch Cannabis bezogen werden darf. Unter 18 bleibt es weiterhin verboten. Und es kann sich aber durch ein Verfahren im Bundesrat nochmal verzögern bis zum 1.7. oder 1.10., was auch wahrscheinlich ist, weil auch schon die Bundesländer, die ja im Bundesrat vertreten sind, Bedenken angemeldet haben, weil in dem Gesetz geht es ja auch darum, um die Straffreiheit, dass man das halt dann besitzen darf, eine gewisse Menge Cannabis. Und da gibt es so eine Amnestieklausel für Fälle, die noch nicht sozusagen verhandelt sind. Und das gibt es wohl im fünfstelligen Bereich, also mehrere 10.000 wohl. Und das schaffen die Länder einfach nicht, die so bis zu dem Tag X durchzugucken, weswegen sich das wohl nochmal verzögern kann. Aber das Gesetz ist ansonsten beschlossen und kann auch nicht vom Bundesrat in dem Sinne blockiert werden.
Ja. Überlegung. Du hast ja einen ziemlich großen Garten, Felix. Ja. Wäre so eine Cannabispflanze auch was für deinen Garten?
Das kann ich ja erst ab dem 1.4. oder 1.7. oder 1.10. beantworten. Vorher kann ich dazu noch nichts sagen.
Würdest du dir eher ein Hochbeet setzen oder in so ein ganz normales Bodenbeet?
Gar nicht wahrscheinlich. Dann einen Topf nehme ich mal an. Aber ich habe mich da mit dem Anbau von Cannabis noch nicht tiefergehend beschäftigt. Aber wenn es da was Entwicklung gibt und es legal wird, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden.
Vielleicht gibt es da ein paar Tipps aus Felix Kräutergarten.
Genau. Felix Therapiegarten. Für nach anstrengenden Diensten, Julia, kannst du vorbeikommen.
Komme ich vorbei, genau. Genau. Ein weiteres Gesetz, was bereits in Kraft getreten ist, ist das Gesetz zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung. Letztendlich haben wir da auch schon in unserer Folge 7 Pflege macht krank mal drüber berichtet, dass natürlich auch unserer Bundesregierung aufgefallen ist, dass die Pflegesituation in Deutschland natürlich gravierend ist und deswegen wurde innerhalb von einem halben Jahr zu Dezember 2023 dann das Gesetz verabschiedet und ist bereits in Kraft getreten. Dabei geht es vor allem darum, dass die hochschulischen Pflegeausbildungen gestärkt werden und auch die dass die auf jeden Fall auch besser finanziert werden. Und auch ganz wichtig, dass vor allem ausländische Studienabschlüsse und Pfleger und Pflegerinnen deutlich schnellere Anerkennung hier in Deutschland bekommen, ne, um hier arbeiten zu können. Das hatten wir auch damals beschrieben, das ist ein erheblicher bürokratischer Aufwand und auch da einfach die Integration schwierig. Deswegen wurde dieses Gesetz dann auch schnellstmöglich jetzt schon verabschiedet.
Genau, und die Integration im Krankenhaus ist ja schon sehr schwierig. Da muss jetzt nicht die bürokratische Anerkennung oder Integration auch noch schwierig sein. Das finden wir auf jeden Fall gut.
Sehr gut.
So, das nächste Gesetz, was noch nicht in Kraft getreten ist, was aber schon verabschiedet ist, ist das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, das sogenannte Digitalgesetz oder Digi. G. Genau, das ist auch ein Gesetz, was viele verschiedene Themenpunkte umfasst, die wir auch zum Teil schon erwähnt haben. Einmal die elektronische Patientenakte, die ja für Anfang 2025 geplant ist und für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet wird. Da gibt es ja sozusagen eine Opt-out-Regelung. Das heißt, jeder Mensch kriegt es, außer er widerspricht sozusagen. Und das nächste, was ja dann noch weiterentwickelt werden soll oder was noch vorangetrieben werden soll im Rahmen des Gesetzes, ist das E-Rezept. Es wird weiterentwickelt und soll auch integriert werden in die Gesundheitskarte logischerweise und soll dann über eine App quasi genutzt werden können auch. Außerdem sollen die digitalen Gesundheitsanwendungen, Shoutout an Folge 20 Gesundheits-Apps, noch weiter in den Versorgungsprozess, in den medizinischen Versorgungsprozess in Deutschland integriert werden und der Einsatz nochmal transparenter gemacht werden. Das ist ja auch was wir ein bisschen kritisiert haben, dass viele Leute, und das haben wir auch von dem Feedback jetzt wieder gehört, wussten ja gar nichts davon und dann wird es ja schon auch sehr genutzt am Ende des Tages und es soll auch für komplexere Behandlungsprozesse sozusagen möglich gemacht werden, dass diese Apps halt da auch angewendet werden können. Das hatte ja auch die Kollegin Detemble mal kurz gesagt, ob die das ist diese Risikoklasse 2b, um die es da geht, wo man dann diese Apps halt zulassen muss. Außerdem bezieht sich das Gesetz nochmal auf die Telemedizin. Das war auch ein Bereich, also Telemedizin, vielleicht um das mal zu erklären. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir waren ja mal auf einer Kreuzfahrt, Julia. Und wenn wir zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es ja auch eine, also damals natürlich, als man das noch machen durfte, heute würde man es nie wieder machen, gibt es ja auch einen Arzt, ne, und da gibt es, glaube ich, auch ein Röntgen, aber da gibt es natürlich keinen Radiologen. Und das heißt, wenn da jetzt ein Bild gemacht wird, dann wird es im Endeffekt von einem Menschen befundet, der jetzt nicht auf dem Schiff ist. Ne? Das ist dann auch eine Form, sage ich mal, als Beispiel für Telemedizin. Ne? Und es soll halt auch weniger reguliert werden und im Endeffekt niedrigschwelligerer Zugang dazu geschaffen werden. Ne? Außerdem soll ein Digitalbeirat eingerichtet werden, den es im Endeffekt auch schon gibt, der halt dann über solche Sachen auch ethisch, medizinisch im Endeffekt berät und da auch ein bisschen so, sag ich mal, berät über die weiteren Schritte und wie man das halt dann integrieren kann in das Gesundheitswesen.
Mhm. Boah, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich sagen, ich finde es, also ich finde diese E-Patientenakte mega. Ne? Ja. Weil ich denke, also ich hatte jetzt auch am Freitag wieder eine Patientin in der Notaufnahme, wo man eine Stunde einfach nur Aufwand damit hat, Hausarzt anzurufen, Krankenhäuser, wo sie war, anzurufen, Angehörige anzurufen, um irgendwelche Vorbefunde mal zur Verfügung gestellt zu bekommen, wo man eben Vorerkrankungen oder Allergien oder whatever sich anschauen kann. Aber andererseits denke ich mir so, da muss ja so viel eingescannt werden für.
Ja, was, das ist ein Prozess, also ich glaube.
Ich weiß, aber deswegen, also ich überlege, also das wird so lange noch dauern.
Ja, das ist ein Zukunftsprojekt. Also es geht halt, denke ich mal, darum, dass halt Leute wie vielleicht unsere Eltern, die Boomer, sage ich mal, wenn die halt jetzt in den Bereich kommen, wo sie dann halt wirklich regelmäßig medizinisch versorgt werden müssen, dass sich halt für diese Leute die Befunde ansammeln auf diesen E-Patientenakten. Ne? Nicht die Menschen, die jetzt schon 80 sind oder 90 sind, da ist es schon zu spät, aber für die Leute, die jetzt die Masse dann der Patienten ja auch ausmachen werden, so die Babyboomer, für die wird es natürlich eine Erleichterung sein und auch für uns, die ja dann diese Menschen behandeln werden im Endeffekt. Mm. Ne? Was dazu natürlich auch noch gehört, ist eine digitale Medikationsübersicht, die ich gerade vergessen habe. Ja. Also die soll natürlich auch integriert sein, weil das nervt natürlich auch immer. Oder was heißt nervt, es ist maximal anfällig auch für Fehler, wenn man dann sich in der Dosierung vertut oder einfach das Medikament auch falsch abschreibt oder wie auch immer. Ja, das führt auch zu Missverständnissen, wenn man dann wieder sich die Medikamente diktieren lässt oder sich einfach nur die Medikamente zeigen lässt und dann sage ich, ja, die nehme ich morgens eine halbe und abends eine ganze. Das ist natürlich deutlich einfacher. So, was ist denn das nächste Gesetz, liebe Julia?
Genau, als nächstes gibt es dann noch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, kurz GDNG. Letztlich ein Gesetz, was Bundesrat und Bundestag bereits passiert hat, aber noch nicht in Kraft getreten ist. Bezieht sich auch im weitesten Sinne auf die elektronische Patientenakte und um die Daten, die dort gespeichert werden, ist ein Tool, was ermöglichen soll, dass eben diese Daten frei zur Verfügung stehen für Forschungszwecke, die dann von Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken etc. genutzt werden können. Und auch da bedarf es einer Opt-out-Regelung, dass, wenn man auf gar keinen Fall möchte, dass die eigenen Patientendaten genutzt werden für Forschungszwecke, muss man eben aktiv dem Ganzen widersprechen.
Genau.
Ist sicherlich auch eine sehr gute Überlegung. Das soll natürlich überregional dann auch länderübergreifend genutzt werden, dass einfach wesentlich größere Datenpools entstehen in Zukunft, als es bisher der Fall ist. Und dann eben zur Weiterentwicklung oder zur Erfassung von Komplikationen etc. dienen kann.
Also es ist so ein bisschen die kleine Schwester vom DGG, vom Digitalgesetz.
DGG.
Genau. So, das waren jetzt so die ersten sechs. Einmal tief durchatmen. Wenn wir Werbung schalten würden, könnten wir jetzt Werbung machen, aber haben wir nicht. Jetzt kommen wir eher in den Bereich zu Gesetzen oder dem Großteil der Gesetze, die jetzt folgen, sind eher Gesetze, die jetzt noch nicht verabschiedet sind, beziehungsweise die noch in einer Bearbeitungsphase sind. Und das ist auch das siebte, was ich jetzt, das siebte und achte, nämlich das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz und das Versorgungsstärkungsgesetz 2. Und zwar gibt es da schon oder gab es schon letztes Jahr einen Referentenentwurf. Das ist ja im Endeffekt ein Entwurf von einem Expertenkommission, die sozusagen diesen Entwurf für ein Gesetz der Bundesregierung vorlegt, die dann das im Kabinett beschließt und dann Richtung, das sozusagen Richtung Bundestag weiterwinkt oder halt noch Anpassungen vornimmt und es dann Richtung Bundestag schickt. Und da gab es, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer schon einen Referentenentwurf, der es aber nicht über die Bundesregierung hinaus geschafft hat. Und inhaltlich ist es aber so, da ändert sich jetzt auch nicht viel dran, aber das ist, wie gesagt, muss nochmal angepasst werden. Das ist die gesundheitliche Versorgung auf kommunaler Ebene, also in den Städten und Orten, wo wir alle ja wohnen, besonders für sozial benachteiligte Menschen soll verbessert werden. Und zwar soll es da sogenannte Gesundheitskioske geben. Das kannte ich auch noch nicht bis zu der Recherche auf dem, für diese Folge, wo dann zum Beispiel niedrigschwellig beraten werden soll unter Leitung von zum Beispiel einer Pflegefachkraft, was ja auch wieder ein bisschen auf die Pflegefolge kommt, wo wir gesagt haben, dass man ja Berufe aufwerten kann, dadurch so Community Nurses und so hatten wir ja damals genannt. Das ist es ja im Endeffekt, die dann natürlich mehr Verantwortung haben, aber halt ne, in einem anderen Bereich dann eingesetzt werden. Diese Gesundheitskioske sollen halt besonders dann für sozial benachteiligte Menschen halt Anlaufpunkte sein, wo die sich informieren können über, keine Ahnung, präventive Sachen, Lungenkrebs, sage ich jetzt mal, ne? Weil da viele ja vielleicht rauchen. Ne?
Ich glaube, ganz kurz um einmal einzukretschen, wofür es auch sinnvoll sein könnte, wäre zum Beispiel solche Dinge wie Medikamentenapplikationen.
Ja.
Weil ich glaube, das auch etwas ist, was immer sehr selten richtig geschult wird. Ne? Ja. Also wie man sich richtig Insulin- oder Thrombosespritzen gibt, wie man richtig inhaliert, wie lange man Medikamente überhaupt nehmen muss. Da hatte ich letztens auch den Fall gehabt, wo jemand Augentropfen, antibiotische Augentropfen verschrieben bekommen hatte und dann hieß es so von der Apothekerin, also gibt sicherlich auch Leute, die das wissen, aber einfach bis zum Ende nehmen und dann einfach so 4 Wochen antibiotische Augentropfen genommen, obwohl,
anyway. Ja, oder manchmal, man kriegt ja dann auch Sachen nicht mit, weil wir wissen ja auch, dass Patienten vergessen ja vieles aus einem Arztkontakt oder einem Kontakt mit einem Apotheker oder einer Apothekerin und wissen einfach nicht mehr alles und dann kann man halt niedrigschwellig nochmal nachfragen, vielleicht auch, weil man dann keinen Übersetzer dabei hatte oder so oder
oder wie es halt auch an dem Kiosk ist, man muss halt nicht ewig dann sich in ein Wartezimmer setzen, sondern es geht ein bisschen flotter.
Genau. Außerdem sollen noch so Primärversorgungszentren eingerichtet werden, was im Endeffekt, so wie ich es verstanden habe, spezialisierte hausärztliche Angebote sind für verschiedene Bereiche, was dann eher auf ältere oder gebrechliche Patienten abzielen soll. Und das finde ich ja oder finden wir natürlich prinzipiell auch super. Dadurch, dass das jetzt aber nochmal zurückgesetzt wurde und es einen neuen Referentenentwurf geben soll, wird es nochmal ein bisschen erweitert und zwar um Regelungen für medizinische Versorgungszentren. Das sind ja im Endeffekt Zusammenschlüsse von verschiedenen Praxen oder die sich in einem Gebäude befinden, sage ich jetzt mal, und die ja häufig ja auch einem Investor, also die von einem Investor geführt werden. Das ist jetzt nicht alles selbstständige Ärztinnen und Ärzte sind, sondern sind alles meistens oder häufig Angestellte. Und das wird auch nochmal, soll auch nochmal geregelt werden und das halt auch so künftig genossenschaftliche MVZs, dass man die auch gründen kann und das nicht immer so über so Investorenstrukturen laufen muss. Außerdem, was auch noch gemacht werden soll in dem Rahmen, mehr Medizinstudienplätze, was wir natürlich auch immer gut finden, auch wenn ich mir immer schwer vorstellen kann, wo auf einmal in so einem alten Unigebäude mehr Leute studieren sollen. Und da gibt es auch schon wieder Kritik und zwar gerade wegen dieser Gesundheitskioske wird wohl eine Hausarztschwächung befürchtet unter anderem, was ich aber auch nicht richtig nachvollziehen kann, weil ich glaube, es wäre einfach eine Entlastung auch gerade für so, sage ich mal, Kleinigkeiten, weswegen dann jemand zum Arzt geht, weil er sich halt Fragen stellt, wie geht eine Spritze oder wie lange muss ich Medikament X nehmen und das ist natürlich eine super Entlastung, wenn man einfach mal auf einem kurzen Dienstweg das an so einem Gesundheitskiosk vorbeigehen kann. Und ich glaube, es gibt auch viele Pflegekräfte, für die könnte so ein Beruf attraktiv sein. Gerade jemand, der sehr verwurzelt ist, vielleicht in seinem Ort oder in seinem Stadtteil.
Voll.
Das ist, denke ich mal, keine schlechte Sache.
Das glaube ich auch. Genau. Das nächste Gesetz ist das Notfallversorgungsgesetz und beinhaltet ziemlich viele verschiedene gute Ideen. Wir haben letztendlich auf alles schon mal so ein bisschen Bezug genommen in unserer zweiten Folge Noten der Notaufnahme in Folge 10. Rettungsdienst und auch in der Folge 11 Gewalt in der Medizin, wo wir ja immer wieder darauf hingewiesen haben, dass ja letztendlich eine große Fehlinformation in der Bevölkerung herrscht, wofür die Notaufnahme eigentlich da ist, wann rufe ich den Rettungsdienst und was natürlich auch mal wieder zu größeren Konflikten führen kann. Das sind letztendlich aber noch keine konkreten Gesetze oder Gesetzesvorschläge, ist alles noch sehr vage und unspezifisch. Der Situation voraus möchte ich einmal kurz das Zitat von Karl Lauterbach schicken. Im Notfall sollen Patientinnen und Patienten dort behandelt werden, wo sie am schnellsten und am besten versorgt werden. Das muss nicht immer das Krankenhaus sein. In vielen Fällen ist die notdienstliche Akutversorgung sehr viel sinnvoller. Und häufig reicht auch der Besuch am nächsten Tag in der Hausarztpraxis. Heute sind die Notfallzentren der Kliniken oft überfüllt, auch mit PatientInnen, die nicht im Krankenhaus versorgt werden müssten. Um die PatientInnen besser zu steuern, werden wir die Notdienstnummern von Rettungsdienst 112 und der Kassenärztlichen Vereinigung 116 117 vernetzen, integrierte Notfallzentren bundesweit an Krankenhäusern aufbauen und die ambulanten Notdienststrukturen stärken. Patienten erspart das unnötige Wege und verhindert lange Wartezeiten in Notaufnahmen und Arztpraxen.
Ja? Genau.
Also das nochmal kurz zusammengefasst. Bedeutet dann, dass es eben zum einen, da hatten wir einmal als News, glaube ich, schon mal Bezug drauf genommen, diese integrierten Notfallzentren geben soll, wo eben spezielle Facharztpraxen auch an die Krankenhäuser angegliedert werden, dass man sich zum Beispiel gewisse Gerätschaften auch teilen kann zur Diagnostik, aber man eben diese langen Wartezeiten dann in der Notaufnahme umgehen kann. Das Ganze soll es auch noch je nach Kapazitäten auch für Kinder und Jugendliche nochmal im Speziellen geben. Ansonsten Patienten, die dann eben weitergeleitet werden müssen an Fachärztinnen und Fachärzte, die sollen dann eben auch noch an spezielle Terminservicestellen weitergeleitet werden, dass man eben auch vermeidet, dass man dann natürlich wieder die Empfehlung bekommt, zu einem Facharzt gehen zu müssen, aber dann 100 Jahre auf einen Termin wartet, was dann auch nur wieder dazu führt, dass man am Ende des Tages wieder in die Notaufnahme kehrt.
Ja, das stimmt, ja.
Und weil es wieder keinen Termin gab. Und außerdem sollen die kassenärztlichen Vereinigungen auch die Möglichkeit erhalten, dass man Dienste auch an qualifizierte, nichtärztliche Menschen ausgliedert. Ne? Ja. Also zum Beispiel weitere Kooperation mit dem Rettungsdienst, dass man Gemeindenotfallsanitäter zum Beispiel etabliert, die dann eben zum Beispiel in telemedizinischen Kontakt mit einem Arzt oder einer Ärztin bei gewissen Entscheidungsfragen treten können.
Ja.
Ne? Also eigentlich gute Ideen, muss man halt gucken, wie es dann letztendlich umgesetzt werden soll. Wahrscheinlich braucht man einfach auch nochmal deutlich mehr Manpower, könnte ich mir vorstellen, aber
ja, oder muss die Ressourcen halt anders nutzen, die da sind.
Oder so, genau. Ja.
Aber prinzipiell auch positiv.
Ja.
Hoffen wir mal, dass es noch schafft, der Karl. Bis 25. Gell? Das nächste gliedert sich so ein bisschen daran an. Und zwar soll es auch noch eine Reform der Notfallversorgung, also nach der Reform der Notfallversorgung noch die Reform des Rettungsdienstes geben, was das nächste Gesetz ist. Da gibt es bis jetzt Vorschläge der Regierungskommission, aber auch noch keinen Gesetzentwurf. Und zwar ist das alles Stand von September 23. Und zwar gibt es da auch wieder verschiedene Eckpunkte, sage ich mal, die wir jetzt ein bisschen durchgehen werden. Einmal mehr Transparenz und bessere Qualitätssicherung. Im Endeffekt soll es halt Vorgaben geben für Mindestpersonalausstattung im Rettungsdienst, eine Qualifikation und Weiterqualifizierung, einfach, dass es da Regeln gibt und Vorgaben, woran man sich halten muss und auch wie viel Rettungsmittel zur Verfügung gestellt werden sollen für zum Beispiel eine Region. Und das soll natürlich auch gewährleistet sein durch den nächsten Punkt, nämlich die einheitlichen Qualitätsstandards. Und zwar soll die Notfallrettung hier länderübergreifend vereinheitlicht werden, dass man nicht, auch da gibt's ja, sage ich mal, viel Flickenteppich, oder das kann wahrscheinlich besser die Julia berichten. Die hat auch in unserer Vorbesprechung dazu was gesagt, was dann im Endeffekt an den nächsten Punkt gleich anschließt. Und zwar, was hier noch angestrebt werden soll, beziehungsweise etabliert werden soll, ist auch ein Notfallversorgungsregister mit Kerndaten zu KV-Diensten, Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Notfallzentren, dass das einfach alles mal zusammengefasst wird. Und außerdem soll die Leitstellenorganisation nochmal umstrukturiert werden, was sich ungefähr einen Richtwert pro Leitstelle von ungefähr 1 Million Einwohner richtet. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig ist. Wir haben jetzt im Vorfeld bei der Recherche nicht gefunden, wie viel ungefähr pro Leitstelle die Menschen, wie viele Menschen das betrifft, wenn da jemand draußen hier zuhört und uns das sagen kann. Ich fand, es klingt viel, 1 Million pro Leitstelle. Aber ich weiß es natürlich auch nicht besser. Das nächste dann das Personalmanagement. Man muss ja auch die Ressourcen besser nutzen können, die man hat. Und das war jetzt auch was Julia zum Beispiel schon gesagt hatte, dass halt NotfallsanitäterInnen auch zum Beispiel Medikamente geben dürfen oder invasive Maßnahmen durchführen dürfen, was.
Ja, und da muss man auch sagen, genau, also letztendlich sind die ja alle darin schon geschult. Ne?
Ja,
und ich glaube auch
natürlich,
teilweise besser als jeder Arzt oder jede Ärztin, die da draußen jetzt Notarzt fährt. Aber das ist halt absolut, die Befugnisse sind absolut darauf beschränkt, wie eben der Bedarf ist. Ne? Also ja. Es gibt super viele Regionen in Deutschland, wo eben maximaler Mangel an Notärzten und Ärztinnen ist. Ja. Und da dürfen Notfallsanitäter auch alles machen, ja, weil es genau. anders gar nicht möglich wäre, die Versorgung. Und das ist auch, was Felix, glaube ich, eben meinte, was wir eben noch besprochen haben, dass das eben total kommunal gesteuert ist, was das nichtmedizinische ja. Personal im Rettungsdienst machen darf und was nicht.
Ja.
Ne, also da geht man wirklich 500 Meter weiter zur nächsten Rettungsdienststelle und da dürfen die Medikamente verabreichen, schwere, also hochdosierte, hochpotente Schmerzmittel oder auch intubieren
ja.
und wie gesagt den anderen 500 Meter weiter links niedern. Dürfen dann gar nichts.
Ja, das wäre, also ist auf jeden Fall auch gut, wenn das mal ein bisschen vereinheitlicht wird, beziehungsweise wenn da klare Regeln geschaffen werden. Ja. Das sind halt auch häufig Berufe, die jetzt noch nicht super alt sind, was wir auch in der Folge mit dem Rettungsdienst schon mal besprochen haben. Außerdem soll der Luftrettungsdienst noch erweitert werden. Das soll sich ein bisschen danach richten, wie jetzt im Endeffekt die Krankenhausreform auch ausfällt, wie dann sich die Krankenhauslandschaft verändert, damit halt da auf jeden Fall immer Rettungskräfte vor Ort sein können in einer kurzen Zeit. Und außerdem allgemeine Gesundheitskompetenz steht da noch mit drin. Das heißt, Erste-Hilfe-Kurse für Grund- und weiterführende Schulen am Arbeitsplatz sollen sozusagen aktiv angeboten und auch verpflichtend durchgeführt werden. Ersthelfer-Apps, die flächendeckend eingeführt werden sollen und öffentlich zugängliche Defibrillatoren sollen flächendeckend aufgestellt werden. Was auf jeden Fall auch eine gute Idee ist. Die reden ja im Endeffekt auch mit einem.
Ja, machen alles selber.
Ja. Gut. Das waren jetzt mal die ersten 10 und jetzt kommen noch die letzten 4. Die sind allerdings auch nur relativ kurz.
Ja, die sind noch wenig konkret. Es gibt einmal das Gesundheitssicherstellungsgesetz. Wie gesagt, nicht viel dazu bekannt. Soll einfach darauf abzielen, dass es eine effiziente und dezentrale Versorgung von Arzneimitteln und Medizinprodukten gibt in sämtlichen Gesundheitseinrichtungen. Könnte mir vorstellen, dass es einfach damit zu tun hat, dass man halt eine einheitlichere Verteilung hat oder gerechtere Verteilung hat, auch auf den Bedarf vielleicht in einzelnen Kliniken. Und dann gibt es noch ein Medizinregistergesetz. Das zielt wahrscheinlich wieder so ein bisschen zurück auf das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Letztendlich, dass halt Daten von allen Kliniken bundesweit in Registern zusammengefasst werden und dann für Forschungszwecke genutzt werden. Letztlich bin ich mal gespannt, wer dann halt diese Register erstellt, weil wir kennen das nämlich auch. Es gibt viele tolle Register und
vielleicht fallen dann ein paar Register weg.
Was war nochmal dein Lieblingsregister?
Wirbelsäulenregister.
Ja.
Liebe Grüße. Wenn jemand zuhört, der das noch kennt, das ist mein Lieblingsregister. Register. Ja. Ne? Mein Account geht bestimmt noch. Kann ich nochmal ein paar Daten eintragen.
Ja, auf jeden Fall, es ist gut, dass es sowas gibt. Ne? Wie gesagt, ich glaube, bringt die Menschheit auch einfach weiter.
Ja.
Aber es sollte vielleicht auch Menschen geben, die sowas hauptberuflich machen, weil ich fand das immer neben der Arbeit sehr, sehr zeitaufwendig und
auf jeden Fall
nervig.
So sieht's aus. Dann gibt's noch 2 weitere Gesetze, die in Planung sind. Einmal ein Gesetz, was nochmal ein bisschen Einfluss nehmen soll auf die Lebendorganspende und hier insbesondere auf die Möglichkeit zur Lebendnierenspende. Werden wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir uns vielleicht in der Extra-Folge nochmal angucken mit der Organspende. Aber da soll auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht werden. Und außerdem soll noch eine digitale Gesundheitsagentur eingerichtet werden, die im Endeffekt auch nochmal besser steuert die Prozesse im Bereich von Public Health und für die ganzen digitalen Gesundheitsdienste, Gesundheitskommunikation. Und die wird im Endeffekt aus einer Agentur hervorgehen, die es auch schon gibt, nämlich die Nationale Agentur für digitale Medizin. Gut, das war es dann erstmal mit den 14 Gesetzen. Also viele Sachen, die sehr konkret sind, einige, die noch nicht so konkret sind, aber wo wir viele gute Gedanken und viele gute Ansätze sehen, denke ich mal, liebe Julia. Fehlt dir noch irgendein Gesetz? Hast du irgendwas noch im Blick, wo du sagst, oder was heißt, natürlich fehlt sehr viel, aber irgendwas, wo du jetzt sagen könntest, das in dem Zusammenhang, könntest du dir das noch gut vorstellen?
Eigentlich, also wie gesagt, ich glaube, es wäre halt wichtig, vor allem das Gesetz für die Notfallversorgung näher zu konkretisieren, weil da sehe ich immer noch so die Dringlichkeit drin.
Ja.
Genauso wie für die Pflegegesetzgebung, die ja schon Gott sei Dank in Kraft getreten ist.
Ja, aber da kann man natürlich auch noch mehr machen.
Auf jeden Fall.
Klar, das ist ja ein Prozess. Ne?
Ja, aber
ja.
Ich glaube, fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, also ich meine, klar, wir sind jetzt auch so neu in dem Milieu, aber was ist denn die letzten Jahre eigentlich passiert?
Ja, das müssten wir wahrscheinlich in der eigenen Folge nochmal machen. Aber ich glaube,
was war da los?
Bei vielen,
was hat Jens Spahn eigentlich die ganze Zeit
getrieben? Bei vielen Themen, ja gut, es gab halt eine Pandemie, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen was auf der Strecke geblieben.
Ja, okay.
Aber am Ende des Tages glaube ich, das, und das kommt ja, oder das war auch was mir so aufgefallen ist bei der Recherche von der Folge, es erschließt sich ja langsam schon so ein bigger picture, auch in Bezug auf die auf die Krankenhausreform, dass wenn diese ganzen, wenn jetzt, wir hoffen ja mal, dass das alles noch einigermaßen durchgeht in dieser Legislaturperiode oder zumindest so oder in abgewandelter Form in Kraft treten wird, dann macht es auch schon Sinn, finde ich. Also es gibt viele Sachen wie diese Neustrukturierung der Notfallversorgung und Reform für den Rettungsdienst, die natürlich total sinnvoll sind, wenn man sich dann die Krankenhausreform auch zusammen, sag ich mal, wenn man sich das ein bisschen zusammen anschaut, ne?
Ja.
Und das sind ja auch Sachen, die uns nicht sofort so bewusst waren, ne, weil das ist auch was ich hier noch aufgeschrieben habe. Es ist einfach keine gute Kommunikation von der Bundesregierung oder Karl Lauterbach. Ich weiß nicht, der verkauft sich einfach schlecht. Also ich glaube, die Ansätze sind ja schon da und er versucht ja viel auf den Weg zu bringen, aber er bringt es halt nicht gut rüber, ne? Und deswegen schlägt ihm halt auch viel Kritik entgegen und viel Miesepetrigkeit von vielen Bürgerinnen und Bürgern und anderen Politikern ja auch. Aber hier gibt es auf jeden Fall gute Ideen und ich denke, da kann man die Menschen auf jeden Fall besser abholen und auch die Leute, die es betrifft, also die Ärztinnen und Ärzte da draußen, die Pflegerinnen und Pfleger da draußen und alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und tätig sind, wenn man die ein bisschen besser abholt, dann kann man da auch was auf die Beine stellen, wo nicht alle Leute dann immer chronisch dagegen sind oder Kritik üben, sage ich mal.
Ja.
Ich meine, Kritik ist ja auch immer wichtig, weil man muss konstruktiv bleiben halt immer, damit es auch weitergeht und dann kann man auch was noch besser machen, was im Ansatz vielleicht gut ist. Aber wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Und wie gesagt, nächster großer Termin, 22.03. mit der Krankenhausreform.
Yes.
So, liebe Julia, möchtest du dem Ganzen noch etwas hinzufügen?
Nein, aber ich bin ganz gespannt aufs Outro, das du vorbereitet hast.
Wir haben jetzt ja viel harten Input bekommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen seinen Gehirnschmalz angestrengt hat, dann muss man erstmal abschalten danach. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der das immer so macht, was ich euch jetzt vorschlagen werde, aber ich genieße es dann schon, wenn es mal dazu kommt. Und zwar Reality-TV. Ja? Ich möchte jetzt keine explizite Werbung für Netflix machen, aber meine Lieblings-Reality-TV-Sendung läuft halt auf Netflix und deswegen müssen wir die hier mal kurz besprechen, weil das jetzt gerade die neue Staffel erschienen, nämlich von Love is Blind. Love is Blind ist ein Format, gerade für die vielleicht da draußen, die jetzt sagen, ach, ich mache jetzt schon aus. Nein, bleibt kurz dran und hört euch meinen Vorschlag an. Das ist nämlich eine gute, sage ich mal, Reality-TV-Show für Einsteiger, ne? Weil die strebt an das Größtmögliche, das es, sage ich mal, einem TV-Format geben kann, nämlich die Hochzeit. Das sind, ich glaube, lieber jetzt 15 oder 20 Männer und Frauen in Amerika, oder es kommt natürlich aus Amerika, die sich über den Zeitraum von 10 Tagen blind kennenlernen. Die sitzen sich dann im dem Fall wie Julia und ich jetzt gegenüber und sind nur getrennt durch eine Wand. Ja, die können sich unterhalten, aber können sich nicht sehen. Und die daten sich dann quasi über diesen Zeitraum von 10 Tagen und dürfen sich nur sehen, wenn die sich am Ende einen Heiratsantrag machen und machen dann so eine Love-Vacation und am Ende des Tages ziehen die dann irgendwie zusammen und sollen dann nach 30 Tagen heiraten. Da gipfelt es dann nach so 10 bis 12 Folgen hin. Und ich sag euch, das ist der Shit. Also für jeden da draußen, der ein bisschen Drama liebt, aber nicht zu viel, weil das sind schon Leute, die das, glaube ich, meistens ernst meinen und wirklich heiraten wollen und dann irgendwie ein bisschen desperate sind. Und wie gesagt, Love is Blind kann ich nur empfehlen. Nach den ersten 2, 3 Folgen wird man schon angefixt sein. Läuft auf Netflix, ist, glaube ich, es gibt jetzt, ich glaube, es ist die 6. Staffel mittlerweile. Und wenn ihr jetzt anfangt, kommt ihr noch rechtzeitig zu den Folgen, wo dann geheiratet wird und der rast sich auch immer richtig aus. Und das ist auch genau das, was meine Freundin immer liebt, wenn ich dann da sitze und sage, scheiße, die haben nicht geheiratet. Ey, ich hätte schwören können, dass die heiraten.
Aber müssen wir eine Strafe zahlen, wenn die nicht heiraten?
Nee, aber aber es ist halt immer so, also wer schon geheiratet hat, die nicht heiraten, die haben eh keine Chance. Also die dann sagen, ach, wir daten uns danach weiter. Nee, wenn man sich öffentlich im Fernsehen nicht gesagt hat, dass man heiratet, dann ist die Beziehung vorbei. Also das ist auf jeden Fall sicher.
The magic is gone.
Ja, Und es gibt auch immer noch eine Folge nach dem Altar. Also man kriegt dann nochmal so ein Jahr, nachdem das ganze Projekt dann sozusagen abgeschlossen wurde, nochmal so, treffen die sich nochmal und werden dann nochmal von so Moderatoren interviewt. Und da ist auch nochmal gut, gibt's nochmal viel Hate und viel Drama. Aber wie gesagt, es hat noch ein gewisses Niveau, ne? Also es ist jetzt nicht so Love Island Style oder so Bauersuchtfrau oder eine Bauersuchtfrau. Ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber nicht sowas wie Sommerhaus der Stars oder so. Das ist ja sehr, platt, finde ich. Ne? Also das ist super.
Kann sich ziemlich kann ich nur empfehlen. Reality-TV-Schiene, ja, muss gesagt, man sagen.
Ich würde nicht sagen dazu gezwungen, aber ich kriege viel Input zum Teil von meiner Freundin da in dem Bereich, deswegen
nicht schlecht.
Guckt man da ja automatisch mal mit. Und da bin ich immer Feuer und Flamme, wenn neues Love is Blind rauskommt, dann sage ich immer schon, hey, es geht die neue Folge, wir können jetzt weitergucken.
Sagt der Fick immer so, oh, ich kann heute keinen Podcast aufnehmen, genau. Ich bin viel zu tief drin.
Am Mittwoch kommen zwei neue Folgen und da wird auch schon geheiratet, also das ist immer das große Finale. So, das ist jetzt aber erstmal das große Finale von der Folge, liebe Julia. Wenn ihr da draußen Lust habt, eine E-Mail mal wieder zu schreiben und wisst nicht, an wen ihr die senden sollt, könnt ihr natürlich immer an uns schreiben. Und zwar auf messerschneidepodcast@gmail.com. Ich zum Beispiel habe auch letztes Mal wieder eine E-Mail an einen Podcast geschrieben und da habe ich auch eine Antwort bekommen. Und es ist einfach schön. Von daher, das kann ich nur jedem empfehlen da draußen, wenn er dann ein Thema hat, über das er sich mit uns unterhalten will. Ansonsten habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, auf Instagram AMS-Podcast auch da nochmal zu folgen. Wir machen jetzt auch wieder ein bisschen mehr Input bei der, wir haben jetzt den Bereich der Geburtshilfe und der Hebammenwissenschaften wieder verlassen und machen uns auf zu neuen Ufern, sage ich mal, oder Julia, und dann gibt es dann auch wieder neue Posts und vielleicht auch ein paar Reels. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt. Außerdem könnt ihr natürlich gerne nochmal auf die Podcast-Plattform eures Vertrauens schauen und gucken, habe ich da eigentlich schon 5 Sterne für diesen Aufmesser-Schneide-Podcast gelassen? Wenn nicht, dann tut das doch und schreibt vielleicht wie unsere liebe Mama noch ein paar nette Worte dazu und oder auch nicht. Und wenn ihr uns haten wollt, dann könnt ihr das natürlich dort auch machen. Da sind wir natürlich auch immer offen für. So.
Aber auch ein bisschen traurig danach.
Ja.
Weil wir können nicht, also wir können mit Kritik umgehen, aber
ja, aber wir haben ja uns zwei, dass wir uns dann gegenseitig wieder hochziehen können.
Das stimmt.
Und da wir noch so viele Ideen haben für Folgen, geht's eh weiter.
Ob ihr wollt oder nicht.
Genau. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen was erklären und näher bringen und wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Macht euch jetzt vielleicht noch einen Kaffee oder einen Tee. Ich fahre jetzt danach wieder nach Hause und lasse die Julia hier in Ruhe, weil die muss morgen arbeiten am Sonntag. Und ja, liebe Julia, sag doch auch noch was.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, folgt uns fleißig auf Instagram. Das motiviert mich dann auch mal ein bisschen was zu produzieren. Und genau, bleibt gesund. Jetzt kommt der Frühling.
Genau.
Schaut mal, ob ihr vielleicht auch ein Maiglöckchen schon gefunden habt.
Frühlingsgefühle. Vielleicht findet ihr auch da noch welche. Schmetterlinge im Bauch zum Beispiel.
Sonst könnt ihr euch ja, wie gesagt, anstecken lassen, auch bei Love is Blind.
Genau. Love is Blind. Auf jeden Fall empfehlen. Das posten wir auch nochmal bei Instagram, egal ob ihr es wollt oder nicht. Und ich weiß, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die das auch gucken. Also dann, haut's rein da draußen. Bussi, bussi.
Macht's gut.